Hi, I'm Vince, also as Pleasant Kenobi on the internet, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 253, heute Bloomborough Commander Decks und unsere besten Karten von Bloomborough. Klingt wenig, es wird eine sau vollgepackte Folge, wie immer bei Commander Decks. Und am Ende machen wir noch, wenn wir Zeit haben, Ask Us Anything. Und ja, wie immer, ich bin nicht alleine, wir machen das zu zweit. Der liebe Robin ist an meiner Seite. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's soweit ganz gut. Man hört's vielleicht ein bisschen. Meine Stimme ist etwas belegt. Ich bin leicht verkühlt, hoffentlich. Aber ich lasse es nicht zu sehr zu einem Problem werden. Und dementsprechend freue ich mich auf eine vollgepackte Folge, auch wenn die Themen tatsächlich überschaubar sind. Aber bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen, ihr könnt Radio Ravnica unterstützen und dabei Geld sparen, wenn ihr euch diese Getränke kauft, bei weareholy.com/Radio Ravnica. Und wenn ihr die kurz benutzt, Ravnica 10, spart ihr 10%. Und Ravnica 5, wenn ihr zum ersten Mal einkauft, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und ja, wir können das Probierpaket auf jeden Fall mal sehr empfehlen. Oh ja. Da ist ein Shaker dabei, da ist alles dabei, was ihr so für den Einstieg braucht.
Und wenn ihr lange nicht reingeguckt habt, lohnt es sich aktuell auch, weil aktuell wieder super viele neue Marken reingekommen sind. Also nicht Marken, sondern Sorten. Das ist echt krass.
Ja, aber auch Marken. Also es gibt jetzt diese Hitchi-Drinks, die habe ich noch nicht probiert, aber die sind sehr, sehr cool. Und es gab eine sehr volle Box mit so Süßkram dazu. Finde ich richtig. Auf jeden Fall ziemlich interessant, was sie da so machen.
Könnte ich jetzt spoilern und sagen, gibt es demnächst ein YouTube-Video zu, wo ich drin bin, wo wir das probieren.
Bin ich mal gespannt, was es da zu sehen gibt. Springen wir doch mal als erste Thema, und zwar die Bloomborough Commander Decks. 4 Stück sind es da. Wir haben natürlich Eichhörnchen, Hasen, Family Matters, also so ein bisschen Offspring-Mechanik mit den Vögelchen und eins vergesse ich gerade noch, Scribbles, Hasen.
Du hast die Raccoons vergessen.
Raccoons, das ist es, genau, die Müllsperren. Erstmal so vom ersten Eindruck her, wir haben uns die Decklisten, die sind natürlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon komplett gespoilt. Gab es da jetzt was dich, sag ich mal, sehr überrascht hat oder wie ist so dein erster Eindruck von den Commander-Decks allgemein?
Mich hat's sehr traurig gemacht. Was viel daran lag, dass ich ja für die Hasen sehr gefiebert habe.
Aber das leider, hast du am Anfang direkt gesagt, dass du die eigentlich Hasen sichern willst.
Genau, aber leider haben sie hier wieder sehr weirde Sachen gemacht. Sie haben wieder sind sehr zurückgerudert. Man sieht wieder, es ist ein Standard-Set, Standard-Deck. Kostet wahrscheinlich trotzdem überall 40, 50 Euro. Es ist so schwierig teilweise. Also wir meckern ja oft und wir meckern viel, gerade was die Landbase angeht. Dieses Mal haben sie irgendwie gedacht, boah, wir geben Radio Ravnica noch was zum Meckern, weil das ist wirklich bei sehr vielen der Decks sehr unterirdisch. Was ich aber lustig finde, ist tatsächlich, dass sie ja diese Planeswalker reingepackt haben. Mhm. Und die sind ja dann in diesem Vogelframe oder in diesem leicht anderen Frame, ich weiß, die sind nicht alle Vögel, gibt ja auch den Fuchs, den Jace zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja. Und wenn hier Planeswalker drin sind, haben die ja diesen Frame anscheinend. Zumindest ist das
was. Das ist so Full Art. Ne?
Ja, das ist zumindest das, was uns die Webseite suggeriert. Wir können es natürlich nicht hundertprozentig bestätigen, weil wir hatten die Dinger noch nicht in der Hand. Aber das ist das, was uns suggeriert wird. Das finde ich wiederum ganz cool. Die anderen kriegt man, glaube ich, nur aus den Collector-Booster, wenn ich mich richtig erinnere. Und also da haben sie zumindest so eine Kleinigkeit gemacht, die ganz, ganz hübsch und ganz nice ist. Aber wie gesagt, alles in allem, diese Landbase ist schon wieder so schlimm. Und es gibt ein Deck, wo ich schon lange nicht mehr sage, lass die Finger davon. Aber es gibt also zwei Decks, die nicht so gut sind, aber eins, wo ich wirklich effektiv sage, Leute, lasst bitte die Finger davon. Holt euch, wenn ihr die Karten davon haben wollt, einzeln, aber nicht das Deck.
Das ist halt eben das Ding so. Wir haben halt, also gerade dieser Rückschritt von Modern Horizons 3 Commander-Decks wieder zu sehen und du siehst dir die Werte der Einzelkarten an und merkst so, wir sind jetzt wieder im Standard-Commander-Ding. Ja. Das muss erstmal nichts Schlechtes sein. Wir haben immer noch gute Karten drin. Und ich sag mal so grundsätzlich, also das Ding ist halt, also es gibt so eine gewisse Grundqualität bei den Commander-Decks, die auch wir nicht absprechen können. Also es sind erstmal gute Produkte, um zu öffnen, zu sleeven, um erstmal zu spielen. Das ist auf jeden Fall fein. Das Problem wird nur bei der Masse, die wir halt in Commander-Decks haben, sind halt manche deutlich besser als andere. Ja. Und die halt auf einer Scale anzuordnen, finde ich halt auch sehr schwierig, weil man die Commander-Decks ja nur im Vergleich zu den anderen aus diesem Set sieht. Aber womöglich, wenn ihr jetzt, sag ich mal, vom Thema Bloomborough unabhängig davon mit Commander einsteigen wollt, schaut ruhig mal noch, was es so in alten Commander-Decks irgendwie geht. Schaut euch gerne unsere alten Videos dazu an, welche wir da gehighlightet haben aus den Standard-Sets. Die sind in der Regel einen Tacken günstiger, als was die momentan die Bloomberg-Commander-Decks so online oder in den Läden auch eben geht. Und die sind halt nicht zwangsläufig schlechter, als das wir jetzt haben. Im Zweifel sogar noch besser. Aber lass uns doch mal einsteigen mit dem ersten Deck. Und zwar fangen wir einfach mal an mit Scribbled Away. Das Scribble Golgari Commander Deck. Und das wird angeführt von Hazel of the Root Bloom. Wir haben schon mal in der letzten Folge gesagt, ich finde es ziemlich cool, dass die Scribbles hier so nekromantische Wiederverwerter aus dem Friedhof sind. Und auch hier in diesem Commander Deck ist es wieder sehr thematisch passend. Hazel ist eine 4-Mana, 2 generische, ein schwarzes, ein grünes für eine 3-5 Legendary Creature Roll. If that token is a Scribble, instead create 2 tokens that are copies of it. Also hier sehr klar, das Spielfeld soll sehr weit werden. Also im optimalen Fall ganz viele Scribbles, wenn das nicht reicht, einfach ganz viele andere Tokens, die man so machen kann. Zum Beispiel Food, das geht auch. Und alle machen Mana, wenn man es denn möchte, mit Hazel. Ja. Wie findest du denn Hazel als Anführerin dieses Commander-Decks?
Ich finde es spannend, weil es eine völlig andere Richtung ist, wie das, was man normalerweise von eben genau diese Art von Squirrels irgendwie erwartet. Weil es gibt ja so diesen einen Commander, sag ich mal immer. Es gibt den Monogrün mit Metoski und es gibt halt Shatterfang. Und Shatterfang ist ja tatsächlich dieses grün-schwarze, aggressive, viele, viele Dinge. Und sowohl Shatterfang als auch Toski sind hier in diesem Commander-Deck drin, was ich ganz cool finde.
Ja.
Und hier haben wir jetzt eine dritte Art und Weise, damit zu spielen. Toski ist sehr, wie nennt sich das nochmal, Voltron-mäßig. Mhm. Und Shatterfang ist halt eher so haufenweise 1-1 Sachen. Hazel geht jetzt hin und sagt, wie viele oder welche Marken, welche Counter, welche Marken ihr auch mal habt, das ist mir egal. Mhm. Wir wollen allesamt einfach eine Menge von Tokens haben.
Ja.
Und dann sind wir gemeinsam stark. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass man nicht irgendwie mit ihm irgendwie noch irgendwie einen Mana-Sink oder sowas hat. Also Mana-Sink bedeutet, dass man halt irgendwo das Mana auch reinstecken kann.
Ja, genau.
Natürlich produziert er hoffentlich eine ganze Menge Mana. Ich finde es gut, dass es auf any combination of colors ist. Das heißt, man kann beliebig viel grün und schwarz machen. Mhm. Das ist immer sweet. Und mit dem zweiten Fähigkeit, dass man dann eine Token kopieren kann. Ich glaube, damit kann man auch ganz, ganz viel Bullshit machen. Aber ich habe es noch nicht gefunden.
Ich glaube, das Deck an sich ist sehr, ich glaube, man hat sich bei diesem Deck so ein bisschen gedacht, okay, wir machen ein Scribble-Commander-Deck, was könnte man da reinnehmen, um diesen Tribe eben zu supporten? Natürlich hat man ja erstmal alle nennenswerten Scribble-Karten drin. Du hast eben schon Toski und Shatterfang angemerkt, die sind auf jeden Fall hier drin. Auch eine Karte, die auch relativ alt ist in der Geschichte von Magic, ist Deep Forest Hermit. Oder war das die? Das war eine ältere Karte, ja, genau. Die reprintet worden ist in Modern Horizons 1, wo es ja auch ganz viele Scribbles gab. Und hier geht's darum, quasi, wenn man Scribbles bauen will, hier einfach einen ganz guten Grundstock einfach mit reinzunehmen. Und ich glaube, das wird schon für Appeal sorgen, oder? Also ich glaube, allein auch sowas wie Chatterstorm, das sind alles unterm Strich keine teuren Karten. Aber ich glaube halt tatsächlich diese Tatsache, dass man es halt auch jetzt eben mit diesem Scroll-Fokus, einer der Lieblingstribes von vielen Magic-Spielern, kombiniert. Ich glaube, das wird einer der Decks sein, die unabhängig vom Power-Level einfach sehr beliebt sein wird, weil halt Scribbles schon immer die Leute hinterm Stein hervorgeholt haben.
Das ist richtig. Also der Hermit ist übrigens nicht so alt. Der ist wirklich nur MH1. Aber MH1 ist halt auch schon 5 oder 6 Jahre alt. Das ist auch schon mittlerweile alt. Ich finde es spannend, dass sie halt auch so den Witherbloom hier reingenommen haben, der ja 1-1 Pest-Token macht.
Ja.
Das finde ich halt auch sehr spannend. Und für mich, eine der großen Überraschungen war Saw in Half.
Ja, auch mit neuem Artwork.
Genau, mit neuem Artwork, mit einem Eichhörnchen, was eine Schlange spaltet. ist einfach großartig. Und ja, das ist halt auch eine Karte, die einfach ein Reprint brauchte. Von den neuen Karten bin ich bisher jetzt noch nicht so krass irgendwie überzeugt. Mhm. Es gibt ein paar coole, aber es ist halt nicht so, ich sag so, boah, das brauchte man. Auf der anderen Seite sind hier alles relativ brauchbare Sachen drin. Ich meine, da ist ein Skullclamp drin. Skullclamp haben wir schon länger nicht mehr im Reprint gesehen.
Ja.
Und Auch sowas wie Twilight Meyer. Twilight Meyer, Tappen für ein farbloses oder ein grünes oder schwarzes Tappen. Man kriegt irgendeine Kombination aus grün-schwarz. Es ist einfach ein gutes Land. Und es kommt Enttappt rein. Und wir haben einen Swarmyard drin. Swarmyard ist halt für Insekt, Ratten, Spinnen oder Eichhörnchen sehr, sehr gut. Und der wurde halt ein bisschen teurer, bis der gereprint wurde. Kostet, glaube ich, auch wieder aktuell irgendwie 5, 6 Euro. Mhm. Ist halt einfach ein Ding. Und da muss ich sagen, alles in allem bin ich mit diesem Deck als einziges von den Decks, Spoiler, sehr zufrieden für eben so ein Starterdeck.
Voll. Also wir haben noch tatsächlich noch einen zweiten Commander, also eine neue Karte, die als Commander dient, The Odd Accord Gang. 5 Mana, 3 generische, ein schwarzes, ein grünes für ein 5-5 Legendary Creature Squirrel Warrior mit Menace, Trample und Reach. Und Squirrels You Control haben Tappen, Target Squirrel gets +2/+2 against Trample until end of turn. Activate only as a sorcery. Also jeder Squirrel kann andere Squirrels buffen. Wenn man dann so einen Toski draußen hat, kann man den schon echt geil aufpumpen damit.
Oh ja.
Und dann gibt's noch den Zusatztext, wo wir gerade bei Toski sind. Das ist einfach nur der Toski-Deck, nur für all deine Squirrels. Also der ist vielleicht ein bisschen weniger synergetisch als Hazel. Macht aber auf jeden Fall, also geht eher so in die Richtung Chatterfang. Also macht viele Squirrels, nutzt die eine Hälfte, um die andere Hälfte groß zu machen. Und wenn du triffst, darfst du dir eine schöne Karte ziehen. Eine ganz, ganz nette Geschichte. Und wir haben eben schon die Planeswalker erwähnt, der Vollständigkeit halber. In diesem Set quasi als Tier vorzufinden ist Garruk Cursed Huntsman. Im Full Art, genauso wie Hazel, was ich auch eine schöne Entwicklung finde, dass man die Face Commander halt jetzt auch wirklich in so einem Full Art ausstattet. Ein bisschen weird, dass dann der Second Command kein Full Art bekommt, aber naja, egal. Wie findest du denn den Garruk als Ist es ein Eichhörnchen? Es müsste ja eigentlich schon ein Eichhörnchen sein, wobei es halt eigentlich mehr wie so ein Badger wirkt.
Und ich gerade sagen, es sieht eher aus wie ein Badger, also finde ich, ja. Es ist cool, ich mag den Garruk, der ist ein guter Planeswalker, good old days, wurde er ganz hart von mir geliebt und ja, ist okay. Also es ist nett, dass wir jetzt Planeswalker drin haben, tatsächlich
einfach. Aber auch 6 Mana Planeswalker ist jetzt auch, glaube ich, nichts mehr, wo man froh jaucht, wie gut sie sind.
Nee, nee.
Deswegen,
die müssen halt Power haben.
Genau. Über welches nächste Deck möchtest du denn an sich sprechen?
Ich würde sagen, tatsächlich so ein bisschen die Raccoons. Ich mag die Raccoons. Ich finde die Raccoons wirklich cool, deswegen nicht nur wegen dem Store unten in Ulm, sondern halt auch generell.
Genau, dann schauen wir doch mal in Animated Army, angeführt von Bellow, Bards of the Brambles. 3 Mana, 3/3 Legendary Creature, Raccoon Bard. Wobei ich sagen muss, Raccoon haben sie als Waschbären übersetzt, oder?
Ja.
Es sind auch Waschbären, ne?
Ja.
Also die Waschbären greifen an. Und er hat hier den Text, Combat Damage to Player, draw a card. Also, ich glaube, die Richtung ist hier sehr klar, oder?
Ja, ins Gesicht.
Genau, Ramp und macht große Schrottteile für die Waschbären.
Ja, wobei es lustig ist, weil das, was ich so mächtig daran finde, ist ganz einfach, dass es Indestructible kommt.
Ja.
Und Indestructible, also Unzerstörbarkeit, ist so stark im Vergleich zu allen anderen Effekten, die wir in der Hinsicht schon mal hatten. Mhm. Es gibt ja ganz oft Prügel mit Knüppeln zum Beispiel oder Marsch der Maschinen oder irgendwas. Irgendwas, was da passiert. Und ich muss sagen, hier ist es jetzt so, mit dem Indestructible, dass es so stark und so gut ist, dass ich sagen würde, hey, das könnte tatsächlich ein Ding sein.
Hm. Ja, also das Deck hat auf jeden Fall einiges dabei. Also hier auch der Planeswalker, der hier umgewandelt wurde in ein Tier, ist Domri Anarch of Bolas aus War of the Spark ursprünglich.
Hm.
3 Mana für ein 3 Loyalty Legendary Planeswalker Domri mit dem passiven Fähigkeit Creatures you control get +1/+0 und dann kann man +1 ein Mana machen, um Kreaturen, machen ein Mana und Kreaturenspells, die man castet, können nicht gecountert werden. Oder die -2 Ability, Target Creature you control fights Target Creature you don't control. Also ein Removal-Effekt auf einen 3 Mana Planeswalker. Ja, zeigt aber auch so ein bisschen die Richtung an, Kreaturen, die du kontrollierst, bekommen +1/+0. Das ist hier nicht so relevant. Wir wollen eigentlich nur Face gehen, so stark und so schnell wie es geht.
Ja, absolut richtig. Ich find's ganz interessant, weil es eins der wenigen Decks ist, wo der Face Commander einen anderen Creature Type hat wie der Second Command.
Mhm.
Ich meine, Grumli-Gulli ist ja auch drin. Mhm. Also Grumgully, aber der ist ja nicht der Second Command, sondern halt der Wolf. Und wir haben jetzt einen Waschbären und einen Wolf als First und Second Command. Das finde ich ein bisschen interessant.
Ja, total. Vor allen Dingen hier auch, also tatsächlich sind es nicht alle Decks, die wirklich auf dieses Tribes geht. Also wir hatten Scribbles, wobei die ja auch mehr in so Richtung Tokens gehen. Wir haben jetzt hier Raccoons, die zwar auch ein paar Raccoons haben und auch in dem Mainset haben die auch so diese High-Mana-Value-Geschichte, auf die wir dann später mal eingehen. Expand 4 und sowas, das spielt hier schon ganz gut rein. Aber vor allen Dingen ist der Second Command auch einer von diesen Elemental Beasts, die ja eigentlich die Bösen in Bloom Barrow sind. Deswegen sehr interessant. Wir haben Wildseer Scoring Maw, ein 5-Mana, 3 generisches, ein rotes, ein grünes, für ein 6-6 Legendary Creature Elemental Wolf mit Trampel. Und Enchantment Spells you cast from your hand have Cascade. Das finde ich spannend. Vor allen Dingen, weil gerade Bello will ja eigentlich gerade keine Non-Aura-Enchantments haben. Also die generischen, langweiligen Enchantments, sag ich jetzt mal. Aber Wildseer sehe ich schon fast, wenn man den nochmal neu bauen würde, in so ein Aura-Deck, oder? So ein Golgari, ja. Ghoul-Hau-drauf-Deck. Das wäre schon ziemlich geil, oder?
Ja, also da sehe ich ihn tatsächlich auch. Weil das finde ich halt auch genauso spannend. Ich habe da auch genau das Gleiche gedacht. Mhm. Weil ich wirklich gedacht habe, okay, Bello ist halt ganz nett, weil er halt irgendwelche Gilded Lotus halt auf den Gegner losschickt, weil, hey, komm, ich hab genug Mana, ich hau dich mit meinem Gilded Lotus oder mit meinem hier Greater Good. Ist ganz nett. Aber Wildseer ist halt wirklich so ein, okay, ich spiele ein Enchantment, alle meine Enchantment haben Kaskade praktisch, aber nur einmal, dadurch den fairen Kaskade und nicht so ein, ja, Kaskade. und damit eine sehr, sehr schöne Synergie. Und ich würde ihn tatsächlich lieber bauen als Bello. Und das finde ich sehr schade. Ja. Weil Bello hat einfach den geileren Namen.
Also Bello ist, glaube ich, für dieses Deck jetzt im Speziellen, wenn man es out of the box spielt, schon das bessere Deck.
Ja.
Weil es funktioniert halt besser mit solchen Sachen wie Greater Goods oder Garruk's Uprising oder sowas auch wie Hedron Archive, also diese Big Mana Rocks, die dann für mehrere Mana tappen. Oder auch Vehicle. Wir haben hier Seeker's Chariot drin oder auch Rolling Hemisphere, was ich auch ziemlich witzig finde.
Ja.
Und in dem Sinne ist es schon gut. Aber ich mag das, auch was du meintest, dass halt Wildseer so ein bisschen dieses triggert von wegen, oh, darum würde ich gerne ein Commander-Deck bauen, weil ich sehe jetzt schon, wenn man, keine Ahnung, seine 2-Mana-Aura anlegt, kann man da direkt noch irgendwie ein weiteres dran mit dranhängen. Und ja, dass es halt generell auf Enchantment-Spells ohne Restriktionen geht, das hat schon viel Potenzial, muss man sagen. Aber wie sieht's denn von der Reprint-Seite aus in dem Deck? Hast du da was gespottet, was dich da aufschauen lässt?
Greater Good, das, was wir gerade eben hatten.
Stimmt,
Greater Good, eine Karte, die in dem Sheldon Secret Layers, glaube ich, das letzte Mal gereprintet wurde und damit schon ein bisschen her ist. Wirklich nice.
Das ist ja noch nicht angekommen.
Das ist richtig. Ja. Wirklich nice. Das war ein guter Reprint, das war auch cool. Und die Tender Shout Dryad. Aus, ich glaube, Baldur's Gate mit 5 Mana, 2-2 und Ascendant. Das heißt, man kann, wenn man 10 oder mehr Permanente hat, hat man den City's Blessing. Und zu Beginn des Versorgungsgangs kriegt man einen Subrolling. Und wenn man City's Blessing hat, kriegen Subrollinge plus 2. Ich weiß nicht, was diese Karte in diesem Deck tut.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube vor allem, sie kommt, glaube ich, so, tatsächlich auch als Ixalan. Aber sag erst mal fertig.
Echt? Okay, ja, Ascendant würde ja passen tatsächlich.
Ja.
Dementsprechend, ja. Aber also ich weiß nicht, was diese Karte in diesem Deck tut. ich weiß es literally nicht. Aber es ist ein guter Reprint, die kostet ein bisschen Geld. Wenn wir jetzt an die coole Seite gehen, an die coolen Sachen gehen, muss ich sagen, ich finde es cool, dass sie Chaos Orb nochmal gereprintet haben. Ist eine Karte, die mich persönlich aufhorchen lässt, weil ich sie sehr oft gespielt habe, sehr gerne auch spiele. Aber dann hört's halt relativ schnell auf, tatsächlich.
Ja, ich finde tatsächlich, also Tendershoot Dryad, die hätte ich tatsächlich eher in dem Squirrel-Deck, was wir eben besprochen haben, gesehen. Weil, ne, sie macht Tokens. Hazel will, dass man Tokens macht hier in dem Enchanted Betters-Deck. Passt jetzt nicht so hundertprozentig. Und ich meine, hier sind auch so Sachen drin, die sind ganz witzig. Galta Primal Hunger wird halt günstiger für jede, wie viel Power man hat. Auch sowas wie Raging Baloths macht ja auch Riesenviecher. Aber das ist aber auch so ein bisschen die Falle, die ich jetzt bei dem Deck so ein bisschen sehe, ist, dass man nicht halt komplett auf diesen Enchantment-Plan geht. Also es sind schon coole Enchantments dabei, also so Unnatural Growth. Oder was sag ich eben noch? Gracious Violence und so weiter. Berserker's Onslaught, das sind jetzt alles keine teuren Karten, aber durch Bello sind sie ja gleichzeitig auch noch 4/4er Elementals, die halt eben, ne, noch mal stärker werden. Und das ist halt das Spannende, dass natürlich Enchantments machen natürlich eine großen angreifenden Kreaturen noch besser, aber wenn du nur Bello hast und nur deine großen Viecher, dann hättest du, glaube ich, lieber ein bisschen mehr Enchantment-Synergien drin gehabt. Also was mir auch komplett fehlt, sind sowas wie Enchantress-Effekte. Wo du einfach sagst, ne, du spielst ein Enchantment, du siehst eine Karte. Kann natürlich auch sein, dass ich es gerade übersehe, aber
ich sehe auch keine tatsächlich. Das ist eher mit Power, wenn man eine Creature ins Spiel kommt.
Ja.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, da sind ja auch noch die Artefakte. Also mit Spine of Ishsa oder so. Das sind ganz nette Sachen, aber ich glaube, es ist nicht genug. Also ich glaube, sowohl für Bello muss man auch viel dran arbeiten, oder halt auch für Wildseer muss man wirklich hart am Deck arbeiten. Aber ich glaube, es lohnt sich bei dem Deck tatsächlich.
Ja, voll. Grundlegend würde ich sagen, das Animated Army eignet sich schon gut für vielleicht den schon erfahrenen Commander-Spieler, der sich diese Commander anguckt und auch die Reprints anguckt und denkt so, ah, okay, ich kann da was Cooles draus zaubern. Vielleicht nicht direkt aus der Box so super empfehlungsbedürftig, wobei natürlich auch viele Staples wieder mit drin sind, also man macht jetzt nicht alles verkehrt. Aber auf jeden Fall interessantes Design, durchaus. Dann wollen wir als nächstes über deine verlorene Hasenhoffnung reden.
Oh ja, gerne.
Über das Peace Offering. Leg mal los, von wem wird denn Peace Offering angeführt?
Mrs. Bumbleflower.
Das ist schon sehr süß.
4-Mana-1-5 Hasen Citizen war Bürger.
Hasenbürger, genau.
Hasenbürgerin.
Hasenbürger,
ist ja eine Mrs. Genau. Ja. Wachsamkeit, und immer wenn man einen Zauber spielt, kann ein Gegner eine Karte ziehen, legt eine +1/+1 Marke auf eine, man legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, und sie kriegt Fliegen bis zum Ende des Zuges. Und wenn man das der zweite Mal ist, dass diese Ability passiert, dann zieht man selber nochmal 2 Karten. Das heißt, wenn man den zweiten Zauber spielt, also die zweite Fähigkeit hat, dann zieht man nochmal 2 Karten. Was grundlegend schon mal sehr, sehr cool ist. Es ist halt so eine Art von, wir bekommen alle was davon. Das hatten wir lang nicht mehr. Es ist, glaube ich, ähnlich wie Chaos Decks sehr aus dem Favor gefallen. Diese Group Hug Decks, wie es ja so oft heißt.
Ja.
Weil man einfach gemerkt hat, wenn alle gleichzeitig extrem nach vorne pushen und Group hacken, dann kommt keiner mehr voran, weil alle Boards irgendwie zu sind.
Ja.
Dabei muss man damit aber sagen, Miss Bloomfall, sehr cooles Artwork, aber der Second Command, der ist der Shit. Ja,
der Grüße ist,
sag ruhig. Grüße gehen raus an unseren Mod Ridiculous Fox.
Ja.
Was passt besser zu einem Hasen auf der einen Seite? Richtig, ein Fuchs als Second Command. Ein 5-Mana-3-5 Lifelinker mit Mr. Foxglove. Also wir haben Mrs. Bumbleflower und Mr. Foxglove, was einfach großartig ist.
Das ist schon sehr cool.
Und wenn er angreift, dann zieht man Karten in Höhe der Karten des verteidigenden Spielers, die er auf der Hand hat, minus der Karten auf deiner eigenen Hand. Das heißt, man gleicht die Handkarten sozusagen aus. Und wenn man keine Karte auf diesem Weg gezogen hat, kann man eine Kreaturenkarte von der Hand ins Spielfeld bringen. Und das ist schon sehr, sehr stark. Und auf der einen Seite kann man sagen, wie viele Handkarten hast du? 3. Ich habe keine. Ich greife dich mal an. Ich habe auch.
Ja.
Oder, du hast 6 Handkarten. Ich habe 7. Und ich habe diese dicke, dicke Kreatur auf der Hand.
Mhm.
Ich greife dich mal an und pau die mal rein. Und ich muss sagen, das ist die einzigst interessante Karte in diesem gesamten Haufen von 100 Karten.
Also zum einen, ich finde es tatsächlich ziemlich witzig, dass Mr. Foxglove und Mrs. Bumbleflower so ein bisschen Zoomania repräsentiert.
Absolut.
Also der Fuchs und der Hase bekämpfen, sorgen für Gerechtigkeit am Commander-Tisch sozusagen. Also Altar Artists, macht euch jetzt schon mal bitte an die Arbeit. Ja. Auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, so Group-Up-Decks, die, also rein allgemein gesehen Group-Up-Decks, die haben halt immer so ein bisschen das Problem, dass sie so Brandbeschleuniger sind. Meistens sind sie selber nicht die Decks, die so weit nach vorne kommen, weil sie
oder mehr gewinnen darum, können.
Genau, oder halt gewinnen können. Und andere Decks, die dann von dem zusätzlichen Mana, von dem zusätzlichen Card Draw halt eben profitieren, die wiederum sind dann noch besser darin, und die anderen haben noch größere Probleme aufzuholen, weil sie halt eben diese Ressourcen besser nutzen können. Deswegen stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass das Thema Group Hug muss man auf jeden Fall echt ein bisschen aufpassen. Und ich muss aber auch sagen, ich finde Mr. Foxglove auf jeden Fall auch da wieder als Commander einzeln, finde ich die Idee schon echt super, da halt auch so einen Voltron-esken Commander draus zu machen, dass man halt wirklich sagt, okay, man versucht halt mit Foxglove einigermaßen ungeblockt immer durchzukommen. Man managt so ein bisschen die Hand-Size von allem und guckt so, ne, also Wir sind alle hier auf einem Ding drauf, dass man halt so ein Bleistier-Kolossus eben rein Sneak attacken kann, dass man irgendwas Großes eben reinhauen kann. Das kann schon ziemlich cool sein, wenn man halt wirklich darauf auslegt. An sich, ja, sind da sehr viele Karten dabei, die die jetzt nicht so einen umhauen, würde ich sagen.
Da ist nur Rotze drin. Thema. Kann das schon sagen, wie es ist? Ich meine, ja. Du hast Broken Wings da drin. Eine Karte, die eine Enchantment, Artefakt oder fliegende Kreatur zerstört für 3 Mana. Wo ich mir denke so, okay, what? Warum? Also, was ist die Idee dahinter?
War gut im Dominaria United Limited, aber hat nichts mit Reconstructed zu tun.
Oder Secret Rendezvous, eine Karte, die wahrscheinlich jeder irgendwie 20 Millionen Mal daheim unterm Bett liegen hat, weil man die aus jedem einzelnen hier Strixhaven Booster gezogen hat und keiner wollte die aus guten Gründen. Und es gibt so viele dieser anderen Karten, die einfach, also mich hätte es nicht mal gewundert, wenn in diesem Deck nicht mal ein Solring drin gewesen wäre. Bin ich ehrlich. Also das Deck ist ich mag es auch ein bisschen, das muss ich jetzt dabei sagen, ich mag auch ein bisschen tempered sein, weil ich mir wirklich ein Hasendeck gewünscht habe. Aber ich habe hier Three-Wing Grove, Three-Wing Heath und Three-Wing Island drin. Und das ist halt was, wo ich sage, oh mein Gott. Ich meine, die sind bei dem anderen, was wir gleich noch besprechen, auch mit drin. Sag, oh mein Gott, wie schlecht. Hier sind dann aber nochmal alle Tempel mit drin.
Wie viele Tabländer möchtest du haben?
Ja. Dann kommen noch Rank Rover Thickets, die ganz okay sind, aber im Commander auch nur so, ha, okay. Und naja, am Ende des Tages landen wir halt bei so vielen getappten Spielkommenländer, wo ich sage, nee. Dann, wie gesagt, die Spells sind alle Quatsch. Die einzige coole Karte, wo ich sagen würde, okay, das hat irgendwie einen coolen Vibe, ist die kanonische Hydra. Und da verstehe ich wieder nicht, warum die hier drin ist. Weil man hat ja, sie ist nicht groß genug, um sie mit Mr. Foxglove reinzubringen.
Und kostet sie ist halt nicht, auch 5 Mana, ne?
Ja, und sie ist nicht Group-Pack genug, um mit Miss Bumblebee in den Group-Pack, meine kanonische Hydra, die tötet alle gleichzeitig mit riesen Marken und ist total großartig. Aber wir spielen ja alle füreinander. Das macht auch keinen Sinn. Und alles in allem ist das Deck einfach dadurch so weird, dass ich sagen würde, und das sage ich wirklich bei Commander-Decks selten, wirklich, wirklich selten. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob wir es überhaupt jemals ausgesprochen haben. Aber davon würde ich absolut die Finger lassen.
Ja, ich glaube, das hat halt auch wirklich ein bisschen mit der reinen Thematik zu tun, weil wenn du Group Hack und das geht ja, also Group Hack, wenn man es kompetitiv spielen möchte im Commander, müsstest du ja noch fast mehr Leute restriktieren in so einer Texas Shell, wo du halt dann wirklich deine Talias und so weiter drin hast. Das könnte man hier schon machen, dass man wirklich so sagt, okay, oder Propaganda oder so, dass man halt wirklich sich so in so eine Pillow Fort irgendwie einkesselt und man sagt, okay, man will, egal was passiert, man selbst überlebt, man hindert alle anderen daran zu spielen. Das will das Deck aber explizit nicht und das macht es dann irgendwie schwieriger, passiv zu bleiben in der Commander-Runde. Und das Deck ist halt sehr passiv aufgebaut, also so Sachen wie halt Sporthrock. Ist eine richtig gute Karte, so die kann man mal spielen so, aber Sporthrock leidet halt so ein bisschen darunter, hilft dir halt auch nicht bei den Planen weiterzumachen. So.
Jedes Deck, was einen Psychose-Scrawler drin hat, ist kein Deck, das in 2024 noch existieren sollte.
Ja.
Also es ist halt einfach der Fall. Der war im Nekusar schon nicht cool. Ja. Und im Nekusar war der sogar noch sinnvoll. Und trotzdem war er da eine der schlechtesten Karten. Und wie lange ist Nekusar auf dem Markt? 2012?
Ja.
Oder so? Also wahnsinnig, wahnsinnig früh. Und naja, es ist.
Ja. Nee. Ich finde es mir auch halt relativ schwer zu sehen, wie das Deck gewinnen kann. Ich meine, man sieht hier einen Triska Decker-File, der sagt, wenn man an der Upkeep genau 13 Karten hat, gewinnt man das Spiel. Das ist auf jeden Fall eine Art zu gewinnen, aber ist halt auch so, ja, keine Ahnung, so richtig aggressiv will das Deck ja auch nicht sein. Man will irgendwie viel Value erzeugen. Es ist alles so halbgar. Ich glaube schon, dass man mit Mrs. Bumbleflower und gerade auch mit Mr. Foxglove kann man, glaube ich, ziemlich coole Commander-Decks bauen.
Ja,
aber ich glaube nur nicht mit Peace Offering.
Nee.
Aber was ich sagen will, Thema noch eine alternative Artworks. Wir haben Tamio, Field Researcher hier drin als Hasen. Wer sie haben möchte, kann sich das gewiss nachher auf dem sekundären Markt sehr angenehm holen. Und auch sowas wie Wizards Class ist ja auch nochmal, weil wir haben ja die neuen Class Enchantments drin, die Talents, und hier haben wir quasi einen Wizards Class im Stile von Bloombarrow, was ich ganz nett finde. Aber ja, viel mehr ist dazu auch wirklich nicht zu sagen. Genau, dann würde ich sagen, haben wir noch ein letztes Deck vor uns. Und zwar Family Matters, das Fast and the Furious Deck. angeführt von Senior Valley's Voice, ein 3-Mana, ein blaues, ein rotes, ein weißes, für ein 1-3 Legendary Creature Bird Bard, was sehr weird ist, hintereinander zu sagen, wie ich gerade gemerkt habe, Bird Bard.
Bird Bard.
mit Flying und sie bekommt plus X plus 0, wobei X die Anzahl an anderen Kreaturen ist, mit Base Power 1. Und Creature Spells you cast have Offspring 2. Das heißt, Offspring haben wir schon Begeisterung für ausgedrückt in der letzten Woche. Die neue Mechanik aus Bloom Barrow. Man zahlt einen gewissen Betrag extra, so also ein bisschen wie Kicker, und bekommt eine Kopie als Token von der gecasteten Kreatur als 1-1er. Und Zinnia baut da halt eben drauf ein. Man will ganz viele 1-1er haben oder zumindest eine Base Power haben von 1. Und dann quasi Zinnia damit stärker machen. Und man profitiert halt von sehr vielen Effekten, die doppelt besser kommen. Was sagst du zu Zinnia und zu dem zu der Idee des Decks?
Ich glaube tatsächlich, dass Zinnia ein sehr cooler Commander sein wird. Leider wird Zinnia auch so ein Commander sein, must remove or we die.
Ja.
Zinnia wird eine saucoole Sache haben mit sau vielen coolen ETB-Effekten, die man dann verdoppeln kann und so weiter und so fort. Vielleicht sogar verdrippeln, wenn man beziehungsweise vervierfachen, wenn man irgendwie was Cooles draußen hat, was die ETBs verdoppelt oder so. Aber Zinnia darf nicht lange am Feld liegen. Man spielt sie für 3 Mana, sie wird removed. Also das ganz einfach.
Sehr viel Value, ja.
Ganz einfache Mathematik. Weil wenn sie nicht removed wird, kann man in der zweiten Runde einfach irgendwie einen 2-Mana, keine Ahnung, Loyal Warhound da drin spielen. Oder, was ich ganz krass finde, den Polywage Prodigy, der da drin ist, der ist richtig sick. Irgendwas Starkes. Und dann gewinnt man einfach damit. Und das ist halt, ja, der darf nicht liegen bleiben.
Ja, total. Und ich finde halt, die Synergien, die greifen hier ganz gut ineinander rein. Dadurch, dass die Offsprings ja immer 1-1 sind. Lustigerweise upgradet man seinen Ornithopter of Paradise, wenn man ihn offspringt, von einer 0-2er zu einer 1-1er. Aber auch so Sachen, ne, so ganz einfache Sachen wie Spirited Companion, ne? Du machst für 2 Mana kriegst du einen 1-1er, mit der dir eine Karte zieht. Für 4 Mana mit irgendwie Zendaya draußen kriegst du eben 2 1-1er, die dir jeweils eine Karte ziehen. Und
Bladesplicer, auch sehr, genau, sehr cool.
Bladesplicer funktioniert ziemlich gut. Oder auch Tetsuko Umezawas Fugitive ist halt auch so eine Kreatur, die einfach dann sagt, all diese Offsprings von dir mit Toughness 1 oder weniger können nicht geblockt werden. Was halt auch ziemlich stark ist. Also das sind so Weenie Matters-Geschichten, wo ich fast schon sage, die Karte ist zu neu und zu teuer, um sie hier reinzunehmen. Aber ich fände hier so ein Delny aus Call of Mana, fände ich ziemlich, ziemlich strong hier. Oh. Wo man dann auch so einen Inferno-Titan einfach mit Offspring casten kann. Und der Offspring-Token triggert dann 2-mal, weil man Delny draußen hat und so. Also es sind schon witzige Sachen, die man da irgendwie machen kann. Und belohnt auch, glaube ich, sehr gut kreatives Deckbuilding, wenn man das Deck auseinandernimmt.
Flickern.
Oder Flickern. Flickern ist natürlich auch ziemlich gut. Aber ist auch natürlich hier nicht der einzige Commander, den wir hier drin haben. Der zweite freut mich tatsächlich sehr. Es ist einer meiner Lieblingstribes, die ich aber leider nicht spielen kann in diesem Fall. Aber wir haben wieder Ritter. Und zwar Arthur Marigold Knight. Wunderbares Artwork an dieser Stelle. Einfach dieses kleine Maus mit dieser Lanze ist einfach großartig. 5 Mana, 2 generische, ein blaues, ein rotes, ein weißes für ein 4-5er Legendary Creature Maus Knight mit Eile. Und immer wenn whenever Arthur Marigold Knight and at least one other creature attacks, look at the top 6 cards of your library. You may put a creature card from among them onto the battlefield tab that attacking. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Return that creature to its owner's hand at the end of combat. In den obersten 6, beziehungsweise in dem Fall 12, rausnehmen und die auch noch direkt mit angreifen lassen. Profitiert natürlich auch sehr stark von starken ETBs. Und ist halt super süß. Also, ich weiß nicht, wie findest du Arthur Marigold Knight?
Ich muss gerade nochmal nachgucken, aber Offspring verhindert ja nicht das Legendary sein, oder?
Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht funktioniert es dann doch nicht so gut, wie ich dachte. Nee, es ist eine Kopie und dann müsste man, ja okay, dann funktioniert das nicht mit Offspring leider.
Nicht mit Offspring, aber ansonsten ist Arthur richtig gut, weil er hat die richtigen Farben, um richtig coole Attack-Trigger auch zu bekommen und richtig sweete Kreaturen zu haben. Also es ist ja auch so, wenn man kann ja auch einfach dann so die Karten, die auch drin sind, zum Beispiel Angel of Ruin reinbringen, der dann einfach mit angreift, der einfach dann als 5-7er Flieger dem Gegner ins Gesicht dockt. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man, exiliert man 2 Artefakte und oder Enchantments. Danach geht er auf die Hand und man kann die Plane cyclen. Ist einfach großartig. Ja. ist einfach großartig. Und es gibt auch viele andere Sachen, die, wo ich denke so, okay, die kann man sehr cool spielen, die kann man, mhm. denen kann man sehr cool zuhauen. Die will man aber nicht lange am Feld liegen haben. Ja. Und hier hat man wirklich eine Art von Surprise-Faktor. Man greift an, man weiß nicht, was man bekommt. Und das erinnert mich ganz stark an Vinota.
Ja, das stimmt.
Und Vinota war ein Fan-Favorite. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Arthur hier auch ein sehr, sehr cooler Knight sein werden wird.
Total. Also vor allen Dingen, Arthur wäre auch sehr gut in Vinota, weil es ja Non-Human. Ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen Spagat schaffen zwischen Non-Humans und Humans. Aber ja. finde ich auf jeden Fall eine ziemlich spannende Idee. Und auch hier der Vollständigkeit halber, der tierische Planeswalker, in diesem Fall ist es eine Maus, ist Elsbeths Sons Champion, ein 6-Manner Planeswalker, der unter anderem Soldaten macht, also ein Boardwipe ist für alle Kreaturen mit Power 4 oder greater und -7 Kreaturen, die du kontrollierst, bekommen +2/+2 und haben Fliegen, also über ein Emblem. Ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Ich weiß nicht, war das die Elsbeth, die man auch schon mal gespielt hat? Ne, das war die neue aus dem Theros Beyond Death, oder?
Also Elsbeth Sun Champion wurde zu Standardzeiten von damals aus, jetzt fällt mir nicht ein, Theros, im ersten Theros, hat sie Standard dominiert, und zwar hart.
Ja.
Dementsprechend, ja. Die kann man spielen, und im Commander ist sie auch immer sehr, sehr, sehr krass gesehen. Vor allem diese Fähigkeit mit, das zerstöre alle Kreaturen mit Decke 4 oder größer. Das gibt ja noch dieses Battle bei Bilgewater aus dem Herr der Ringe Set, was irgendwie 3 oder höher zerstört. Und damit kann man halt mit diesen kleinen Kreaturen, die noch als Einser und so weiter sind, wirklich gut aufräumen. Das gefällt mir richtig gut tatsächlich von der Idee her.
Ja, total. Auch hier so ein bisschen, du hast es beim letzten Commander-Deck schon gesagt, die Landbase lässt zu wünschen übrig. Also ist die erste Baustelle, die man nehmen soll, gerade in so einem doch kreaturenbasierten, vielleicht auch etwas aggressiveren Deck. Halt so viel auf Taplands zu setzen, ist fragwürdig. Kann je nach Powerlevel okay sein. Spaß macht es auf jeden Fall nicht.
Nee, das ist ganz unterirdisch.
Und von der Reprint-Seite, wir haben sowas drin wie Helm of the Host, immer wieder gern gesehen. Ist eine Karte, die eigentlich immer ganz viel gesehen wird. Auch Combat Celebrant, der exerted und man kriegt eine weitere Commit-Step nach der nächsten. Das kann schon mal ein ganz guter Finisher sein. Ja, an sich ist das doch ein...
Bitte? Die Brutmutter haben wir noch. Die Brutmutter von der Karte, wo ich nie wusste, dass sie teuer ist. Luminous Broodmother. Ikoria, die mit Kreaturen, wenn sie stirben, mit Fliegen-Counter wiederholen. Was wiederum ganz cool ist, weil damit hat man auch nochmal coole Effekte, die dann nochmal, wenn sie sterben, wiederkommen und so weiter.
Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch eine sehr gute Karte in so kreaturenbasierten weißen Decks. Allem zusammen kann man auf jeden Fall sagen, ich finde das Deck an sich ganz ordentlich. Je mehr man es natürlich ausbaut und je mehr man sich dann auch einen Commander eben einlässt, also entweder man fokussiert sich komplett auf dieses Offspring und auf krasse ETBs oder man sagt halt, man geht auf diese Attack- und ETB-Geschichten vielleicht mit dem Mauseritter rein. Finde ich schon, hat das hier einiges an Mehrwert. Und wenn man ein Senior-Deck irgendwann baut und man arbeitet an seinen Tokens, wenn man wirklich sehr kreativ ist und wahnsinnig ist, zum Beispiel Tim Soart hat ja zum Beispiel sein gesamtes Commander-Deck mal nachgemalt, also und jede einzelne Karte quasi so skizziert, und das ist halt insane. Und für diese Art von Leuten ist, glaube ich, Senior ein optimaler Commander, weil man kann alle Offspring-Tokens von seiner Deckliste einfach einmal in Cube malen. Was ich ziemlich cool finde. Das fördert ein bisschen Kreativität. Aber ja, das soweit zu den Commander-Decks aus Bloomburrow. Natürlich die obligatorische Frage bei dir, wenn du dir jetzt eins holen müsstest. Erstmal, würdest du dir eins davon holen? Und wenn ja, welches?
Wenn ich mir eins holen würde, dann das Squirrels. Das Squirrels ist das rundeste Deck, ist leider auch das teuerste. Aber es ist das rundeste Deck. Es hat von vorne bis hinten eine Strategie im Vergleich zu allen anderen, wo wir halt ja schon gesagt haben, wir haben bei beim Bello haben wir das Problem, dass da jetzt auch zwei verschiedene Strategien gefahren werden müssen. Das Family Matters ist auch so, okay, es sind auch zwei völlig verschiedene Strategien. Und das Peace Offering ist einfach ganz, ganz schlimmes Deck. Und deswegen bleibt halt beim Nachausschlussverfahren für mich persönlich nur das Eichhörnchen-Deck.
Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich Family Matters auf der 1.
Ist halt ein Knight.
Genau, ist ein Mauseritter drin, kann man auf jeden Fall nicht viel gegen sagen. Und wahrscheinlich in der Bestellung mit aufgenommen, wenn ich Einzelkarten bestellen würde, würde ich mir tatsächlich Bello, und Wildseer, aber auch den Mr. Foxglove noch dazu bestellen.
Oh ja,
den weil das Mr. sind eigentlich die Commander, die ich auch noch am interessantesten finde. Mhm. Einfach nur, um dann daraus eigene Decks zu bauen. Ich glaube, grundsätzlich sind die Decks schon ganz ordentlich, mit Ausnahme von Peace Offering. Da muss man schon echt gucken, dass man weiß, was man damit tut. Im besten Fall upgraden sofort. Aber die anderen Decks kann man auf jeden Fall ganz gut aus der Box so spielen. Wir hatten schon mal bessere Decks. Wo würdest du jetzt Bloom Barrow verorten, so wenn du die Precons so ein bisschen vergleichen würdest? Hast du vielleicht eins, wo du sagen würdest, okay, das trifft sich auf einem Power-Level mit einem anderen Commander-Deck oder Commander-Deck-Cycle?
Schwierig. Für mich ist ganz Bloom Barrow vor allem eins. Cute.
Ja.
Bloom Barrow ist nicht, wenn man die Karten durchschaut, so das krasseste Hammer-Bam-Bam-Set, wo man sagt, okay, das ist krass oder hier könnte man was machen. Es gibt, kommen wir gleich zu, nicht so viele Karten, wo ich sage, boah, die sind irgendwie Legacy-relevant oder man kann sie darin spielen oder Pioneer oder Modern-relevant. Teilweise nicht mal Standard. Dementsprechend glaube ich, dass man halt nicht irgendwie auf Power-Level oder auf Kostenfaktor, Kosten-Nutzen-Faktor bei Bloom Barrow rechnen sollte. Mhm. Sondern man sollte eher hingehen und sollte den Cuteness-Faktor, wie gehypt man ist, wie schön man die Karten findet und wie süß man die Karten findet und wie viel Spaß man mit den Karten hat, eher damit rechnen. Weil das Power-Level von dem gesamten Set, sowohl die Commander-Decks als auch das richtige Set, ist bitter low. Bitter, bitter, bitter wenig. Aber es ist halt innerhalb des Sets ziemlich süß und ziemlich okay.
Ja, also ich glaube, was die Commander-Decks angeht, ich fand teilweise, glaube ich, den Reprint-Value aus den Call of Mana-Decks ein bisschen besser. Ich fand die von der Thematik her, die Ixalan oder The Lost Caverns of Ixalan Commander-Decks auf jeden Fall deutlich spannender, allein weil da halt eben Piraten, Vampire und Dinos sind, einfach die bekanntesten und beliebtesten Tribes. Was du sagst, Bloom Barrow profitiert natürlich sehr von dem Setting, von den Cuteness der Charakteren und von dem allgemeinen Appeal und der dem Spaß an dem Set und dem Setting so. Das auf jeden Fall. Und es sind auf gar keinen Fall schlechte Commander-Decks. Nein. Das auf jeden Fall nicht.
Also bis auf
aber,
eins.
Bis auf eins. Aber genau, so grundsätzlich, wenn man generell nur auf Commander-Decks eben ausgehen möchte, schaut euch da doch mal in eurem Local Game Store, welche es da aus den alten Sets vielleicht gibt, die euch da vielleicht eher gefallen. Aber apropos gefallen, wie gefällt euch denn die neuen Bloom Barrow Commander-Decks? Habt ihr schon welche vorbestellt? Wollt ihr euch welche kaufen, sobald sie draußen sind? Welche Designs findet ihr am interessantesten als Commander oder für die 99 in euren Commander-Decks? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord, würde mich sehr freuen, davon euch zu lesen. Und dann ziehen wir mal weiter vom Commander-Set zum Hauptset, und zwar die Top 6 Karten aus Bloom Barrow. Und nochmal zur Erläuterung, unsere Top 6 bezieht sich immer auf unsere persönliche Meinung, welche Karten wir am spannendsten finden, mit welchen Karten wir halt eben reden wollen. Mehr Karten, die wir halt schon auch besprochen haben in der Vergangenheit, die wir jetzt hier nicht genannt haben. Ein paar werden wir hier doppelt nennen, aber so. Schaut euch auf jeden Fall nochmal die Parts, entweder auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört, von den letzten Wochen an, wo wir schon über ein paar Designs geredet haben, die uns auf jeden Fall positiv aufgefallen sind. Aber steigen wir mal ein mit den Honorable Mentions. Also wir haben immer ein paar Honorable Mentions, die wir kurz durchgehen, und dann eine Top 3 von Marc und Top 3 von mir. Und so ergeben sich dann quasi unsere Top 6. Honorable Mentions, was hast du denn da, was dir da so aufgefallen ist an Karten, die da, schon auch vielleicht überraschend sind oder worauf man aufmerksam machen möchte, dass sie jetzt nochmal wiederkommen? Was gibt's denn da so in Bloom Barrow?
Tatsächlich für mich eine Karte, die ich letztes Mal schon einbringen wollte, und zwar The Infamous Cruel Claw.
Yes.
Ein 3-Mana 3-3 Wiesel und es hat Menace. Und immer wenn es einem Spieler Kampfschaden zufügt, exiliert man die oberste Karte unserer Bibliothek. Mhm. So lange, bis man eine Non-Land-Karte exilt. Und man kann die Karte casten, wenn man die Handkarten abwirft, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Was sehr strong sein kann, wenn man das mal außerhalb von Commander betrachtet. Mhm. Weil man kann damit natürlich auch schauen, dass man irgendwie, wenn man das Cruel Claw hat, damit irgendwie was ganz Krasses obendrauf legt oder nur wenig anderes im Deck hat und dann für eine Handkarte einfach sehr, sehr geilen Stuff bekommen kann.
Ja. Tatsächlich, The Infamous Cruel Claw erinnert mich so ein bisschen an meine Pioneer Bruce und Delny und den Gruul-Typen, der, wenn er geblockt wird, kannst du ihn in den Tappen nochmal angreifen. So ein bisschen sehe ich, knistert es bei mir auch so ein bisschen in den Fingerspitzen darum, ein Pioneer-Deck zu bauen, weil ich mir schon denke, wenn man mit dem durchkommt, und er hat ja Menace zumindest, er ist leider, hat leider keine Eile, man könnte ihm Eile geben. Aber wenn man tatsächlich mit ihm durchkommt und man findet irgendwas sehr, sehr Krasses auf der Bibliothek, dann kann das schon echt ein ziemlich guter Swing sein in die richtige Richtung. Die Frage ist halt nur, kriegt man das hin? Ist das was, was man in Legacy bauen könnte?
In Legacy ein bisschen schwieriger. Ja, okay. Man hat Brainstorm, man hat Jace the Mind Sculpture, man könnte damit was machen, das ist ganz, ganz nett. Aber mit Menace aktuell durchzukommen, Legacy ist aktuell sehr Creature-lastig, weshalb auch der sehr viel Removal-lastig unterwegs ist.
Ja, allein der Baumaster bringt ja zwei Buddies mit, ne?
Ja. Und wenn man dann irgendwie das Problem hat, dass man nicht mit ihm angreifen kann, dann hat man halt die klockigen, schlechten Karten auf der Hand und dementsprechend, ja, es ist ein bisschen schwieriger.
Ja. Aber ist auf jeden Fall auch eine Karte, die mir aufgefallen ist, als lohnt sich mal drüber zu reden. Also man muss so wirklich drum rumbauen, aber es ist schon ziemlich cool. Dann ein obligatorischer Hinweis auf ein paar Karten, die wir schon in der Vergangenheit besprochen haben. Zum einen, wir bekommen ein Reprint von Fabled Passage. Bei weitem nicht das aufregendste Land in Magic, aber es ist eins, was immer mal wieder gern gespielt wird. Fixt halt das Mana, oder man kann sich ein Basic Land raussuchen. Und wenn man dann vier Länder kontrolliert, kommt es sogar ungetappt rein. Es ist einfach ein schönes Ding. Kommt in fast jedes Commander-Deck irgendwie mit rein, wenn man sonst keine Fetchlands hat. Genauso wie, wir hatten es schon letzte Woche besprochen, Tree City. Das wird wahrscheinlich das Chase-Land aus dem Set werden. Einfach nur, weil es quasi Nykthos, Shrine to Nyx für Kreaturen ist. Und dementsprechend einfach in jedes Kreaturendeck reinpasst. Ja. Dewdrop Cure habe ich hier nochmal aufgeführt, weil es so wahrscheinlich vom Spielpattern her und dass es schon ein existierendes Deck in Pioneer hat, mit der Amalia-Kombo, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist es halt einfach ein sehr starker Kandidat, da direkt Play zu sehen, wenn es rauskommt. Und tatsächlich kurz erwähnt, auch sehr spannendes Design, das haben wir da gar nicht so gerade aufgenommen, ist Parting Gust, 2-Mana-Instant mit Gift, Attapped Fish, also man kann einem Gegner was versprechen, in dem Fall ein getappte Kreaturenspielstein. Und kann dann entweder einen Non-Token-Creature exilen oder, wenn das Gift nicht gepromised wurde, also wenn man dem Gegner keine Kreatur gibt, kann man eine Kreatur flickern. Also einmal raus exilen, wieder reinbringen und sie bekommt einen 1/1-Counter. Das ist überraschend flexibel für so Mono-White-Aggro-Decks. Ich weiß nicht, ob Platz dafür ist, weil man möchte schon sehr viele Kreaturen spielen, aber zumindest mal im Sideboard gegen Control-Decks sehe ich das schon ganz gut, oder?
Ja. Ja, genau, das hatten wir auch besprochen das letzte Mal tatsächlich, das hatten wir mit drin.
Genau.
Weil es wirklich eine sau super Karte ist, die entweder halt ein Removal ist oder halt ein Flicker-Effekt. Und das ist beides schon ganz gut.
Genau. Und dann noch zu guter Letzt ein letztes Honorable Mentions für einen weiteren Boardwipe in Standard, weil wir davon noch nicht genug haben. Aber Starfall Invocation hat tatsächlich eine sehr gute Sache. Es ist ein 5-Mana-Boardwipe, der natürlich alle Kreaturen zerstört. Und man kann eine Karte giften. Das heißt, ein Gegner kann eine Karte ziehen, wenn dieser Spell resolved. Und wenn man das gemacht hat, kriegt man eine Kreaturenkarte auf sein Feld zurück, die dann so zerstört wurde. Also
ist das nicht was für Commander, sowas wie Feather oder so, weil man halt alles zerstört und dann Feather wiederholt?
Total.
Also das generell das auf jeden Voltron-Commander.
Das ist super für Voltron-Commander, aber tatsächlich auch gar nicht so zu unterschätzen für so kontrolligere Reanimator-Decks vielleicht in Pioneer, die dann eine Atraxa rausholen, die Karten ziehen, dann Boardwipe, sich Atraxa wieder reinholen, nochmal diesen Effekt kriegen. Mhm. Also es hat schon Potenzial. Es ist ein teurerer Boardwipe, in der Regel mindestens mal einen Zug später, als man ihn eigentlich haben möchte, was Boardwipes angeht, aber nicht zu unterschätzen. Genug der Honorable Mentions. Marc, was ist denn deine erste Karte, über die du in unserem Bloomborough Review sprechen möchtest?
Anders als sonst ist es nicht so, dass ich mit der dritten Karte, mit der schwächsten Karte anfange. Ich möchte von Anfang an einen Banger raushauen, weil wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass wir mit Bloomborough nicht so ein Power-Level haben. Es gibt allerdings eine Karte, die ein insane starkes Power-Level hat. Und ich rede davon, dass, wenn man online irgendwas dazu liest, sie als eine Tier-0-Karte bezeichnet wird. Und eine Tier-0-Karte ist, für die Leute, die es nicht wissen, eine Karte, die halt stärker ist wie alles, was aktuell gespielt wird. Und ich kann verstehen, wo das herkommt. Und das ist etwas, was mir instant Angst macht. Und zwar die Karte, die ich besprechen will, ist Rotten Mouth Viper.
Yes.
6 Mana, 6/6 Elemental Snake. Und als zusätzliche Kosten, um diesen Zauber zu casten, kann man eine beliebige Anzahl Non-Land Permanents opfern. Der Zauber kostet 1 Mana weniger für jede Permanente, die man auf diesem Weg geopfert hat. Das ist schon strong.
Mhm.
Und Immer wenn sie ins Spiel kommt oder angreift, legen wir einen Blight-Counter auf sie. Also Blight ist in dem Fall, glaube ich, einfach so ein Giftmarke, sowas in dieser Art. Und dann muss der Gegner, jeder Gegner, für jede Blight-Karte 4 Leben verlieren. Es sei denn, er opfert einen nicht dann permanente oder discardet eine Karte. Mhm. Wenn man das jetzt runterrechnet, was das heißt, wir bringen sie ins Spiel, der Gegner muss oder alle Gegner müssen was abwerfen oder was opfern. Wir greifen mit ihr an und die Gegner müssen das noch 2-mal machen, weil dann ist der zweite Blight-Counter drauf. Und wenn man das dann zurückrechnet, dann hat sie alleine entweder 12 Schaden plus 6 Schaden sind 18 Schaden gemacht oder 3 nicht dann permanenten zerstört oder 3 Handkarten discardet. Ja. Oder eine beliebige Kombination daraus. Und das ist insane gut, wenn man dann noch überlegt, dass man eben mit dem oberen Effekt, wenn man sich jetzt überlegt, man nimmt irgendwie, keine Ahnung, Llanowar Elf Turn 1, Turn 2, irgendein anderes Artefakt, was man opfern kann und geht dann Turn 3 Rottenbauth Malper 6/6er. Der Gegner muss noch was discarden oder opfern oder sonst was. Das ist insane stark.
Ja. Also ich muss auch sagen, du hast mir die vor der Aufnahme einmal erklärt, weil ich die tatsächlich nicht mal überflogen habe, weil ich denke, Mythic, 6 Mana, 6/6 wird was für Commander sein. Aber gerade wo du es auch mal runtergebrochen hast, ist schon ziemlich gut. Gerade so diese Blight-Counter-Mechanik, dass man halt wirklich sagt, immer wenn sie reinkommt oder halt angreift, bekommt sie einen weiteren Marker dazu. Das heißt, das erste Mal, wenn sie angreift, macht sie halt, bekommt sie 2 Counter. Und das kann einem schon ganz schön unter Druck setzen, gerade als 6/6er. Und gerade auch noch, wenn man sein Deck drumherum baut. Ich denke natürlich sofort in Pioneer-Schienen an all diese Karten, die wir haben, die mit einem Artefakt dazukommen. Also so eine Art Thraben Inspector, Voldaren Epicure mit einem Blood
Token. Oh ja.
Wir haben Bloodtithe Harvester, 2 Mana. Und wenn man das einfach so auscurved, hat man quasi Voldaren Epicure plus ein Blood Token, Bloodtithe Harvester plus ein Blood Token. Da hat man schon 4 Sachen, die man da reinopfern kann. Dann kostet das Ding halt nur noch 2 Mana und man kriegt halt direkt diesen Blight-Counter da drauf. Und ja, es ist halt schon ziemlich schnell rausbringbar, so, ne? Ja. Plus, wir haben ja auch in der Geschichte von Pioneer eben auch ein Rakdos Sacrifice Deck, was ja hiervon auch noch profitieren würde. Es würde ein bisschen anders funktionieren. Es würde weniger über Cat Orphan funktionieren, sondern mehr so, man versucht so Convoke-mäßig so viele Dinger aufs Feld zu kriegen, wie es geht. Und die dann dafür zu opfern, um das halt rauszubringen. Aber ja, es ist schon und sehr, sehr stark. Und ein 6/6er
in Schwarz ist nicht so einfach zu removen im Pioneer.
Ja, also klar, so diese normalen, sag ich mal, Destroy-Effekte, die gehen schon, das auf jeden Fall. Aber an sich, selbst wenn du sie ja nicht direkt removest, hat sie ja zumindest schon mal 4 Schaden gemacht.
Oder eine Handkarte oder eine permanentes Ding. Und dann verliert man noch die Handkarte, weil man sie tradet. Das ist wirklich insane. Die Karte ist absolut stark.
Ne, und dann noch mit Mayhem Devil mit rein. Hast du noch Sacrifice Trigger. Also, da geht schon noch einiges, was man da drumherum bauen kann.
Ich
hab Bock auf
die Karte, muss ich echt sagen. Ja, auch in vielen anderen Decks spannend. Tatsächlich. Also, in Legacy gibt's ein wunderschönes Deck mit einem Veteran Explorer. Ein Mana 1/1, wenn der stirbt, darf man beide Spiele Deck nach einem Basic Land durchsuchen. Mhm. Und auch das kann man einfach damit reinnehmen, weil auch da kann man ganz viel opfern. Das ist ganz nett. Und ich bin vor allem mal gespannt, was es für andere Möglichkeiten noch gibt, diese Karte so zu brechen, weil ich denke, sie ist sehr, sehr stark und ich spreche da auch wirklich bei den anderen Leuten mit und sage, diese Karte wird in irgendeinem Format ein Problem. Da gehe ich ganz stark von aus.
Ja, das glaube ich. Also es ist definitiv einer der wenigen, ich sag mal, generisch guten Karten. Also 3-Tree City wird für mich in dieselbe Kategorie fallen, die ist auch generisch gut so, aber der Rotten Rotten Mouth Viper. Die ist auf jeden Fall auch ganz weit oben, was Power Level angeht. Tatsächlich, meine Picks sind so ein bisschen casual gehalten. Also auch bei mir so ein bisschen im Hintergrund denke ich da schon an eine Art von Deck, die man daraus irgendwie bauen könnte. Und das erste Piece zu dem Deck wäre tatsächlich der Valley Mightcaller. Ein grünes für ein 1/1 Creature Frog Warrior mit Trampel. Und immer wenn ein anderer Frog, Rabbit, Raccoon oder Scribble ins Spielfeld kommt, lege eine 1/1-Marke auf den Valley Mightcaller. Und das ist natürlich so ein Ding, so das passt gerade nicht in irgendein spezielles Deck. So, das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Und es gibt jetzt auch in den Kreaturentypen, die sind auch so gewählt, dass sie natürlich für Bloombarrow spezifisch funktionieren. Wahrscheinlich kann man im Standard noch ein ganz brauchbares Deck draus rumbauen. Aber sollte es wirklich eine Möglichkeit geben, eben diese Creature-Types so zu verbinden, dass man den jede Runde kontinuierlich größer machen würde. Mit Trampel ist das halt eben schon gut. Und gerade mit Scribbles hat man halt noch so ein Out, eben viele Scribble-Tokens zu erzeugen und dann noch mal in eine ganz andere Richtung zu gehen. Aber man muss halt auch eben sagen, da braucht man schon sehr viel Deckbauarbeit, damit der, sag ich mal, gut wird. Aber es ist auf jeden Fall eine Karte, die mir aufgefallen ist als schon mal ziemlich ein witziges Design, was halt auch in diesen Anti-Human-Richtung geht. Also es könnte so ein bisschen das Gegenstück sein zu einem Mono-White Humans, hat man jetzt hier Mono-Green Beasts oder so. Ich weiß noch nicht, ob das Deck überhaupt irgendwas bringt, aber es ist auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist. Da dachte ich, oh, okay, das ist witzig. Gerade weil auch, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber dass das ein Frog Warrior ist, lässt bei mir auf jeden Fall ganz schön große Battletoads Vibes ja. reinbringen. Also
bei mir tatsächlich der Flavortext. Mhm. Was sagt halt, da ist kein Weg in diesem Wurzellabyrinth. Bade, sing einen Song, sing einen Song, während ich einen Weg mache.
Ja.
Das ist ganz cool, einfach. Und ich finde ihn cool, ich bin mal gespannt. Also für mich wirkt das so ein, okay, das ist diese Karte, die du die ersten paar Wochen spielen willst, weil jeder irgendwelche Bloomburrow Commander Decks spielen möchte.
Ja.
Möchtest du die hier spielen? So nach dem Motto, haha, du spielst Bloomburrow, ich habe nur eine Karte gegen dich.
Ja.
Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mal gespannt, was man damit machen soll.
Es ist Power-Level-mäßig auf jeden Fall nichts super Beeindruckendes, aber es ist auf jeden Fall eine Karte, die ich ziemlich spannend finde. Einfach nur so, ne, stellst du mit jedem anderen Creature-Type vor, einfach ein 1-1 Human Warrior mit Trampel, der für jeden anderen Human, den du spielst, eine 1-1-Marke bekommt, dann wär's schon wieder insane. Also klar, man muss halt hier in den Restriktionen ein bisschen denken, aber
ja, aber das sind ja genau die Kreaturtypen, die man nicht haben.
Das ist halt eben das Ding so, ja.
Wenn man irgendwie statt einen Eichhörnchen, eine Ratte oder ich weiß nicht was reanimaten könnte, ein Human reanimaten könnte,
ja,
dann wäre ja auch Grave, die Gravelander. Also,
spannend. Es ist ein Fun-Pick, bin ich ganz ehrlich, aber es ist auf jeden Fall ein lustiger Fun-Pick. Und
ja,
ich finde, das passt auch ziemlich gut zu Bloomberrow. Was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist tatsächlich eine Karte, die schon, glaube ich, relativ lang gespoilert ist. Sehr, sehr lang gespoilert. Wir noch nicht drüber geredet haben. Und zwar Maha It's Feathers Knight.
Ja. Yeah.
5 Mana, 6/5, Elemental Bird, fliegend Trampel, Ward hat's Discard Card, und Kreaturen, die Leder kontrolliert haben, Base Toughness von 1.
Das ist schon nicht schlecht.
Das ist ziemlich gut für eine 5 Mana, 6/5, fliegend Trampel Karte, die dann halt sagt, alles hat Base Toughness 1. Wenn man dann noch irgendwas daneben liegen hat, wie alle Kreaturen kriegen vom Gegner kriegen -1/-1, gibt's ja einen Curse zum Beispiel. Dann ist das schon ziemlich broken tatsächlich. Als Mythic auch sehr, sehr teuer mittlerweile, weil sie wahrscheinlich auch in sehr vielen Commander-Decks, schwarzen Commander-Decks gespielt werden wird.
Ja.
Gehe ich ganz stark von aus. Und ja, ist einfach eine gute Karte.
Es kombot ja auch eigentlich ziemlich gut mit diesem schwarzen Legendary, der allen Kreaturen -1/-1 geht. Ach, hier,
ja.
Carry Vec the Spiteful.
Carry Vec, genau.
Aus Core Set 21. Other creatures get -1/-1.
Oder Kombo zum Beispiel auch eine Elishnorn.
Ja. Ich glaube, Maha ist tatsächlich für Commander extrem nervig. Ob Flying Trample da überhaupt noch so viel Relevanz hat, weiß ich gar nicht, aber es ist schon eine ziemlich, ziemlich gute Karte, was das Board ganz gut aufräumen
kann. 5 Mana, 6/5, fliegend Trampel. Ward 1. Das alleine wäre vor ein paar Jahren noch Rare und Mythic würdig gewesen.
Total, total. Und halt, vor allen Dingen, du kannst es ja auch ziemlich einfach halten mit einem End the Festivities, wo du einfach jeder Kreatur einen Schaden machst.
Ja.
Für 6 Mana das Board aufgeräumt und du hast halt einen 6/5er fliegend mit Ward. Also,
und dein Board wurde nicht angepackt.
Genau, und dein Board wurde nicht angepackt, das stimmt.
Das ist sehr gut.
Es ist eine sehr, sehr gute Karte, definitiv, definitiv.
Ja.
So, weiter geht's in meinem Kuriositäten-Labyrinth von Tierwesen-Agro-Deck, Punkt-Deck wahrscheinlich, und zwar den Keen-Eyed Curator, der sich sehr gut nach meinem letzten Pick anbieten würde, als ein Raccoon Scout für 3/3, also 2 Mana, 2 grüne, also 2 grüne Mana-Symbole, mit dem Text, as long as there are 4 or more card types among cards, exiled with Keen-Eyed Curator, it gets +4/+4 and has Trample. Und dann für 1 Mana, exile target card from a graveyard. Ich finde die Karte sehr witzig, weil sie kombiniert Tarmogoyf mit Scavenging Ooze. Auf dem Papier, es ist nicht ganz Tarmogoyf und es ist nicht ganz Scavenging Ooze. Es fehlt der Life-Gain, wenn man Kreaturen exiled, aber, und es fehlt dieser stufenweise Anstieg von Tarmogoyf, also man muss hier, es passiert nichts, wenn du nicht 4 andere Karttypen geexiled hast mit ihm. Aber trotzdem auch eine Utility-Kreatur, die nicht komplett fehl am Platz ist. Also mindestens mal ein 2-Mana-3-3er, der als Hate-Piece ganz gut funktioniert gegen Graveyard-Decks, ist schon nicht schlecht. Und später kann der halt selbst noch zum Finisher werden, wenn er dann von einer 3-3 upgradet zu einer 7-7 mit Trample. Und es triggert den Frosch Warrior, den ich eben hatte. Also von daher unbesiegbarer Staple jetzt schon, oder?
Nicht ganz. Also ich finde ihn gut tatsächlich, das muss ich leider sagen. Also ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Weil am Ende des Tages ist es halt eine Karte, die super spannend auch in einem Beatdown-Deck ist. Wenn man jetzt überlegt, man hat Mono Green zum Beispiel. Mono Green hat ja gerade im Pioneer zum Beispiel nicht so viel Graveyard Hate. Wenn man jetzt aber sowas hat, kann das halt mal so Turn 4, Turn 5 mal so ein 7-7er sein, der halt zuhaut.
Mhm.
Und dann tut der auf einmal richtig weh. Also es ist halt wirklich eine sehr schöne Karte eigentlich sogar, weil der 2x3-3 ist schon sehr, sehr, sehr stark.
Ja, und ich finde halt auch einfach diesen Scavenging-Ooze-Text, dass man einfach Instant-Speed eine Karte exilen kann. Klar, man kann das nicht sofort, wenn man ihn ausspielt, Turn 2, aber auch da, was du meintest, das wäre potenziell ein Two-Drop für halt Green Devotion-Decks, die ja jetzt auch momentan wieder im Kommen sind in Pioneer. Man weiß halt nur nicht, will man wirklich einen Two-Drop spielen, weil man Elfen spielt, aber grundsätzlich finde ich den schon ziemlich gut, einfach nur mit der Option, wenn alle anderen Stricke reisen, kann man einfach die Kartentypen quasi exilen. Und Instant Sorcery Creature und Land kriegt man auf jeden Fall hin. Die sind so gängigerweise mit drin.
Ja.
Deswegen, Keen-Eyed Curator ist auf jeden Fall eine Karte, die bei mir früher oder später in meinem Warenkorb landen wird, weil ich denke, die ist witzig, darum will ich bauen.
Ja.
Aber was ist denn deine letzte Karte für heute?
Meine letzte Karte ist, genau wie das letzte Mal, ein Otter.
Mhm.
Weil Otter sind einfach dieses Spiel, also dieses Set wird voller brokener Otter sein. Und zwar ist es gleichzeitig auch die Karte, die ihr bekommt, wenn ihr in eurem Local Game Store ein FNM mitspielt und dort die Promo-Packs bekommt, kann es sein, dass die mittlere Karte, die einen besonderen Frame hat, der Stormcatch-Mentor ist. Mhm. Ein 2-Mana, ein rotes, ein blaues, 1-1 Eile Prowess, was ganz nett ist. Instant und Sorceries kosten 1 Mana weniger zum Spielen. Ein Otter-Wizard ist. Und ich muss sagen, er ist sehr, sehr cool, weil es wurde ja auch jahrelang, wurde ja auch der Goblin Electromancer gespielt, der einen 2-Mana-2-2er ist, der einfach nur die günstiger macht. Und hier hat man noch eine Eile Prowess-Kreatur, die halt noch zusätzlich Dinge tut, mit einem unendlich Südwerk. Oh mein Gott, sind die Otter süß. Und es ist einfach eine sehr, sehr gute Karte, die mir aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, das ist auf jeden Fall playable.
Ja, ich finde ihn auch gut, gerade weil der halt so eine Goblin Electromancer trifft auf Storm Chaser Mage Combo ist. Lustigerweise habe ich ihn auch auf den Blick, wieder Pioneer Meme Decks zu bauen, und zwar Is It Wizards, wo man dann wirklich sowas wie Wizards Lightning und Wizards Rebuke eben mit drin spielen kann. Und mittlerweile haben wir auch echt eine ganze Menge Wizards, also ne, sowas wie der Slickshot Show-Off ist eben Wizard.
Oh ja, stimmt, ist auch ein Wizard.
Wir haben den Amonkhet Prowess-Typen, der auch noch als Wizard zählt. Also es gibt ja schon diese in Mono-Red diese Tendenzen, mehr Wizards zu spielen, auch sowas wie Gitu Lava Runner oder sowas. Und wenn man da noch eben Blau mit reinnimmt und eben diese ganzen Spells irgendwie chainen kann, um Prowess zu triggern, ich sehe das schon irgendwie in den Deck zusammenkommen. Ob das dann am Ende besser ist, wie ist es Phoenix, ist halt dann wieder eine Frage. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Richtung, die man mal gehen kann. Und ich finde Stormcatch Mentor, klar, ist, als Otter ist es schon irgendwie witzig, aber gerade so diese Kombination aus zwei bereits spielbaren Karten aus der Vergangenheit als Uncommon hier zu haben, das ist schon irgendwie ziemlich gut. Also, muss ich sagen. Und die Otter sind auf jeden Fall ziemlich witzig in dem Set. Also,
Otter Broken.
Genau. Bin ich mal gespannt, ob da ein Is-It-Otter-Deck im Standard irgendwie mal drin sein wird. Ich sehe ja auch zum Beispiel sowas wie Storm Splitter und sowas. Es ist schon irgendwie witzig, wie sehr das mit den Izzets verbunden ist. Meine letzte Karte ist eine weitere Mythic aus dem Seasons-Slot. Und zwar ist es meiner Meinung nach die beste Season von allen, die wir bisher so gesehen haben. Also wir haben ja nur 5 gesehen, aber ich finde die auf jeden Fall am spielbarsten, weil sie primär in Commander, aber auch in weiterer Hinsicht, vielleicht sogar auch in Pioneer oder Standard Play sehen könnte. Und zwar ist es die Season of Loss. Eine 5-Mana, 3 generische und doppelt schwarz für eine Sorcery. Mit dem Text, man bekommt 5 Paw-Marken. Und man kann diese eben verteilen auf diese drei Modi, die es da gibt. Und eins davon ist, each player sacrifices a creature. Für zwei kann man eine Karte ziehen. Für jede Kreatur, die man, die so getötet wurde, kann man, genau, kann man eine Karte ziehen. Und für drei, each opponent loses X life, where X is the number of creature cards in your graveyard. Und warum ich das eben so spannend finde, ist, zum einen ist es dieser modale Effekt. Man kann halt je nach Board State eben das Feld ziemlich gut kontrollieren, wenn man sagt, hey, hier sind bei jeder Seite nur zwei Kreaturen oder weniger als zwei Kreaturen da, reicht es, den ersten Effekt zweimal zu wählen und hat dann noch entweder einmal den Drei-Mana-Effekt oder halt noch den zweiten Effekt. Und man kann sich halt dann so einstellen, wie man es braucht. Zum anderen ist halt wirklich allein fünf Mana und diesen ersten Modus fünfmal zu wählen, ist schon für mich in gewisser Weise wie so ein Boardwipe. Was halt für fünf Mana in Schwarz gar nicht so häufig vorkommt, gerade in so einer spielbaren Variante. Und auch da, wenn man sich jetzt sowas wie ein Pioneer-schwarzes Control-Deck zum Beispiel anschaut, der das als Boardwipe eben spielt, ne, müssen wir mal gucken, ob das ausreicht oder so. Aber grundsätzlich, wenn man das spielen würde und man hat so ein Deck gegenüber wie Rakdos Vampire oder Rakdos Midrange, die tendenziell nicht so viele Kreaturen haben, reicht's ja auch, den ersten Modi zwei-, dreimal zu wählen. Und dann eben noch ein paar Karten zu ziehen draus. Und das finde ich halt, das gibt dem Ganzen eine Flexibilität, die wir mit weißen Boardwipes in der Regel nicht sehen. Und man muss auch immer sagen, es ist kein vollwertiger Boardwipe. Es lässt einen nur sehr viele Kreaturen sacrificen. Aber zumindest in den meisten Constructed Boards, wenn es jetzt nicht super go-wide ist, reicht das auch schon echt aus. Ne?
Ja, ich finde es halt spannend, dass der einzige, der Seasons ist, der zeigt, wie die Karten dependent aneinander sind.
Ja.
Weil er halt auch im zweiten Modi sagt, du ziehst eine Karte für die auf diese Weise gestorbene Kreatur.
Ja.
Das ist halt ganz nett. Du kannst auch einfach fünf Mana drei Kreaturen opfern lassen und zwei Karten ziehen.
Ja.
Drei Karten ziehen. Das ist gut.
Total, total. Und wie gesagt, das ist auch ein Kartendesign, das wird jetzt wahrscheinlich kein Format brechen. Also zitiert mich an der Stelle, wenn in drei Wochen Season of Loss komplett alle Formate ruiniert hat. Nee, Spaß beiseite. Ich finde, das ist aber ein gutes Design, was halt, je mehr Spieler man hat, die alle Creatures sacrificen müssen, wächst das natürlich an Potenzial. Deswegen Commander hat es schon fast schon Staple-Charakter in schwarzen Decks. Zumindest, wenn man keine anderen Board-Wipes oder Board-Massen-Removal hat. Und dementsprechend Season of Loss für mich auf jeden Fall einer der höheren Kandidaten aus dem Set. Aber das soweit zu unseren Top 6 aus Bloom Barrow. Natürlich nochmal die obligatorische Frage an dich. Wie findest du denn jetzt Bloom Barrow abschließend? Wirst du dich in dem Pre-Release mit einfinden? Wirst du ein bisschen was rippen oder dir ein paar Karten kaufen wollen?
Pre-Release weiß ich noch nicht. Bloom Barrow ist süß. Ich finde das Set sehr süß. Es hat den Hype umherum sehr verdient, weil es sehr viele Neulinge ins Spiel bringen wird, sehr viele alte Leute nochmal motivieren wird, nochmal was Süßes zu spielen, was auch abseits von Geld-Value oder Competitive Play oder sonst was, einfach nochmal zu den Spirit von Magic. Ich verbringe meine Zeit mit süßem, schönen Magic. Bevor wir in einem Monat übrigens dann schon wieder in das nächste Set reingehen, das kompletter Horror ist.
Ja.
Ja. Dementsprechend, ich finde Bloom Barrow schön. Ich mag Bloom Barrow. Ich finde Bloom Barrow sehr süß und sehr cool. Ich mag das Set wirklich. Also es ist ein süßes kleines Set. Es hat nicht brokene Karten drin, aber es ist ein süßes kleines Set.
Ja, absolut. Ich finde auch tatsächlich Das hat, glaube ich, Professor von Tolarian Community College in einem letzten Video erwähnt, dass sich Bloom Barrow mehr nach Magic anfühlt, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Murders at Carloff Manor oder Outlaws of Thunder Junction.
Ja.
Einfach nur, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Welt sich ernster nimmt. Und das kann jetzt natürlich auch ein total subjektiver Eindruck sein, aber ich finde, Outlaws of Thunder Junction, da hatten wir auch eine neue Plane, wir hatten bekannte Gesichter. Das haben wir hier in gewisser Weise auch mit Jace, mit Ral und den ganzen anderen vertierten Planeswalkern, die dazukommen, mit ein paar bekannten Charakteren. Aber ein Großteil sind neue Charaktere. Ein Großteil ist auch, die Welt ist schön, die Welt ist sie hat einen Konflikt, der eben sehr spannend ist zu verfolgen.
Oh ja.
Der ist aber auch sehr einfach festzustellen. Also alles, was Elemental vor dem Tiernamen hat im Creature-Type, sind erstmal in Anführungszeichen die Bösen. Und die süßen Charaktere, die Otter und die Hasen, die wollen so ein bisschen dagegen ankommen. Und ich finde, diese Welt spricht mich deutlich mehr an als sowas wie Outlaws of Thunder Junction und selbst als Murders at Carloff Manor, weil es halt sich weniger gimmicky anfühlt.
Ja,
fühlt es sich wie eine ausgefleischte Welt an. Und das weiß ich auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen. Und hoffe, und da wieder auf das, was du eben meintest, dass wir im Monat schon wieder das nächste Set haben. Ich finde es sehr, sehr schade, auch hier wieder, dass wir super schnell wieder weiterreißen von Bloom Barrow. Und ich glaube, das wird so ein Kaltheim-Effekt werden, wo am Ende des Jahres das Feedback sein wird, hey, wir hätten gern mehr Zeit auf Bloom Barrow gehabt. Aber kann man wahrscheinlich in der Planung vorher nicht wirklich wissen. Aber ja.
Natürlich nicht.
Ich werde mich auf jeden Fall für ein Pre-Release einschreiben, beziehungsweise da auf jeden Fall ein Pre-Release spielen. Vielleicht nehme ich sogar das ein oder andere Commander-Deck noch mit, ich weiß noch nicht so ganz, aber Bloom Barrow macht mir auf jeden Fall ordentlich Bock, auch wenn die Karten nicht so pushed sind wie in manch anderen Sets aus der Vergangenheit, was aber auch mal vollkommen okay ist, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde es auch schön, mal ein Set zu haben, was jetzt nicht jedes Format rotiert, wo es reinkommt. Aber an der Stelle die Frage an euch. Wie findet ihr Bloom Barrow als Set? Wollt ihr euch den Pre-Release eben anschauen? Seid ihr vielleicht gerade auf dem Weg zum Pre-Release? Und gibt's so ein paar Karten, die ihr euch anschauen wollt? Oder auch halt noch im Nachhinein als Singles kaufen wollt, wenn ihr damit schon gespielt habt? Lasst uns gerne wissen in den beziehungsweise in den Kommentaren und im Discord. Wollen wir noch eine Ask Us Anything machen oder musst du los?
Bisschen geht.
Ein bisschen geht, okay. Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet bei uns im Podcast. Marc, wie finden die Leute denn den Weg zu uns in die Sendung?
In den Shownotes, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung, findet ihr einen Link. Dort könnt ihr draufdrücken, dort kommt ihr zum Radio Ravnica Discord. Wenn ihr dort neu seid, werdet ihr rumgeführt. Und wenn ihr rumgeführt wird, müsst ihr auch im Ask Us Anything Channel vorbei. Wenn ihr schon länger dabei seid, könnt ihr auch gerne in den Ask Us Anything Channel rein. Bitte kurze Fragen reinstellen im Sinne von, wir werden nicht elendig lange Vortexte zu eurer Frage lesen und immer nach jeder Frage Ende drücken und dann landet ihr früher oder später bei uns in der Folge.
Genau, und so haben wir zum Beispiel die Frage von Dexter2k, der fragt, welches Universe Beyond IP würdet ihr wählen und hat hier vier Möglichkeiten? Einmal He-Man, Zelda, Turtles, also wahrscheinlich Ninja Turtles oder Mega Man. Welche von den vier würde ich da am ehesten ansprechen?
Ich bin kein Zelda-Fan, ich muss mich da mal outen. Dementsprechend wäre es bei mir wahrscheinlich Mega Man, weil ich damit in meiner Kindheit am meisten Zeit verbracht habe.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich fände He-Man tatsächlich ziemlich witzig.
Oh, spannend.
Einfach nur, weil der Cartoon ist halt so trashig. Und ich habe lustigerweise letztens in einem Video oder tatsächlich im Reddit von Elden Ring gesehen, dass sie in Elden Ring in DLC-Desks rauskam, haben sie ein Schwert mit reingebracht, was quasi so ein bisschen bei der Macht von Brave Skull mäßig inspiriert ist, so das Schwert so in die Höhe hältst, es leuchtet, macht so Radiant-Schaden und du bist dann noch gebufft für ein paar Sekunden, was ich sehr witzig fand. Da habe ich kurz überlegt, boah, He-Man wäre auch nochmal so ein Ding, das können wir nochmal reinbringen. Also finde ich gar nicht mal so schlecht.
Sehr cool.
Dann die nächste Frage von Sabo, dort wird gefragt. Und ihr spielt bewusst andere Karten oder Decks, nur um Bannings zu entgehen oder zu viel Geld auszugeben? Wie sieht das bei dir aus? Bedenkst du Bannings oder potenzielle Bannings beim Deckbau?
Wenig tatsächlich. Also maximal, wenn ich irgendwie ein Deck-Tag mache damit und das in 4 Wochen rauskommen soll oder so. Dann bedenke ich das schon, weil manchmal muss man halt eben schauen, aktuell würde ich jetzt kein Deck-Tag zu Grief aufnehmen, weil ich nicht weiß, wie lang Grief effektiv noch im Format ist. Mhm. Allerdings muss ich sagen, für eben die Möglichkeit, dass Grief gebannt wird, ich verkaufe gerade meine Grief nicht. Es machen sehr viele Leute und wenige Leute spielen ihre Griefs aktuell, was zu einem Decline dieser Karte führt, lustigerweise. Aber aktuell bin ich an einem Punkt, wo ich sage, das wird nicht passieren, weil, also der Bann wird passieren. Aber dass ich sie verkaufe, wird nicht passieren, bis die Karte gebannt ist. Weil sie wird im Modern noch gespielt werden. Und am Ende des Tages nehme ich dann lieber das Power-Level noch mit. Ich bin immer Competitive-Spieler, so lange wie ich kann.
Ja. Ja, ähnlich ist es tatsächlich bei mir jetzt nicht, weil ein Banning aussteht, aber mit Sheoldred, die sieht gerade in Pioneer weniger Play, was mich motivieren könnte, potenziell die eine oder andere Kopie von den dreien, die ich habe, zu verkaufen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, solange sie legal bleibt, wäre es schade, sich die später kaufen zu müssen, wenn sie dann wieder beliebter wird. Aber da habe ich mich letztens gecatcht und habe überlegt, so, sollte ich jetzt irgendwie mal einer der wirklich teuren Sheoldreds irgendwie verkaufen, bevor sie irgendwie wieder günstiger werden? Aber im Endeffekt wollte ich sie dann doch behalten, weil unterm Strich will man sie ja dann auch spielen. Dann noch eine letzte Frage von Yuki Socke. Er schreibt, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X oder dann doch lieber der PC? Was ist euer Favorit?
Tatsächlich der PC. Was bei mir einfach daran liegt, dass ich nie ein Konsolenkind wirklich war. Ich hatte einmal den Game Boy 1, den ganz grauen alten von früher. Und danach hatte ich eine Dreamcast und danach hatte ich nie wieder eine Konsole. Mhm. Und ich hab dann auch erst mit 12 oder 13 einen PC bekommen, damals noch mit Windows 98, und ja, seitdem bin ich eher am PC, weil am PC kann ich mehrere verschiedene Dinge machen. Mhm. Wenn ich jetzt nur ums Zocken geht, würde ich wahrscheinlich die PlayStation wählen. Ja. Aber ansonsten bin ich tatsächlich einfach ein PC-Kind und bleibe ein PC-Kind.
Total. Also ich glaube, mir geht's da ähnlich. Wenn ich nicht, wenn ich nur ein Gerät haben könnte, dann auf jeden Fall PC, weil das brauche ich für alles. Tatsächlich, aber wenn es nur ums Zocken geht, bin ich auch Team PlayStation. Ich habe kurz überlegt, wenn man auch jetzt im Hintergrund sieht, man, ich habe hier eine N64 und eine GameCube. Also ich habe so eine gewisse Nintendo-Vergangenheit und noch eine Affinität für Nintendo. Aber wenn ich wirklich zocke am meisten, ist es da an der PlayStation. Also einfach durch diese PlayStation Plus-Angebote, dass du da Games für umsonst quasi zocken kannst. Klar, die gehören einem auch nicht und das ist wieder ein ganz anderer Rattenschwanz hinterher, aber grundsätzlich das Wenige, was ich dann noch mal irgendwie zocke, dann mache ich das am liebsten an der PlayStation tatsächlich. Mhm. Aber vielen, vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt für uns im Podcast zu beantworten, für nächste Woche zum Beispiel, schreibt es uns gerne ins Ask Us Anything im Radio Ravnica Discord. Und in dem Sinne sind wir auch schon am Ende angelangt von Folge 253. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das gerne machen, ohne Geld auszugeben, indem ihr YouTube-Abos verteilt, uns bewertet oder auch 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts gibt. Das hilft uns alle zu wachsen. Ihr könnt uns folgen bei Instagram oder Twitter oder Threads. Alles dazu verlinkt in der Videobeschreibung. Ihr könnt, wenn ihr Geld ausgeben möchtet, das Geld in leckere Getränke stecken, wie zum Beispiel von Holy, und mit unseren Codes Ravnica10 und Ravnica5 nicht nur ein bisschen Geld sparen, sondern auch eben noch uns indirekt unterstützen. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, haben wir beide jeweils Patreon. Und für Radio Ravnica ist das der patreon.com/gamery. Und da werdet ihr dann hier genannt. Unter anderem die Goldunterstützer haben wieder Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Haut rein, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.